Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Herzlich willkommen. 27 Ja-Stimmen und eine Enthaltung, nämlich die von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ja der Koalitionsdisziplin geschuldet war. Im Kreise der Staats- und Regierungschefs, da hatte die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen breite Zustimmung bei ihrer Nominierung am Dienstag zur EU-Kommissionspräsidentin. Ob das Europäische Parlament sie aber tatsächlich Mitte Juli an die Spitze der EU-Kommission wählen wird, das ist heute noch alles andere als sicher. Dort gibt es ja viel Kritik. EU-Ratspräsident Tusk hat die Nominierung heute vor dem Parlament erklärt, um nicht zu sagen gerechtfertigt. Und damit beginnen wir gleich diese Informationen am Abend. In der schwarz-roten Koalition gibt es seit der Nominierung am Dienstag heftigen Knatsch. Ein Koalitionsbruch hatte gestern sogar Sigmar Gabriel ins Spiel gebracht. Auch dazu gleich mehr. Im Missbrauchsfall in Lüchte hat es heute noch eine weitere Festnahme gegeben, ebenfalls eines unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Und ab 7:20 beschäftigen wir uns hier im Deutschlandfunk mit dem Ringen der schwarz-roten Koalition um eine Bepreisung von CO2-Emissionen. Einfache Verhandlungen waren es ja wirklich nicht auf dem EU-Sondergipfel, der sich von Sonntag bis Dienstagabend zog und der mit der Nominierung Ursula von der Leyen endete. Die kämpft jetzt darum, in knapp 2 Wochen dann auch vom EU-Parlament gewählt zu werden. Heute warb EU-Ratspräsident Tusk für den am Dienstag gefundenen Kompromiss. Paul Vorreiter berichtet.
EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte es sicher geahnt. Im EU-Parlament würde er deutliche Kritik an dem von den Staats- und Regierungschefs ausgehandelten Personalpaket hören. Und so kam es dann auch.
Ich will Ihnen an dieser Stelle deutlich sagen, dass der eigentliche Skandal darin besteht, dass solche Lösungen in Hinterzimmern geführt werden, in Hinterzimmern gefunden werden, dass intransparent an Lösungen gearbeitet wird, die das Parlament nicht mit einbeziehen und die Demokratie in Europa tatsächlich hohn sprechen.
Kritisierte Martin Schirdewan von der Linksfraktion. Für die britische Abgeordnete Nina Gill haben sich die meisten Staats- und Regierungschefs über den Tisch ziehen lassen.
Those who are against the rule of law have won.
Die, die gegen den Rechtsstaat sind, haben gewonnen. Die Visegrad-4-Staaten haben es geschafft, den gesamten Rat moralisch zu korrumpieren. Und wenn dieses Haus zustimmt, dann werden negative Kräfte das Ruder übernehmen. Deswegen ist es wichtig, dass dieses Haus dem Spitzenkandidatensystem treu bleibt und die Vorschläge des Rates zurückweist. Hingegen hob Donald Tusk hervor, dass es erstmals in der Geschichte der Europäischen Union gelungen sei, gleich viele Frauen wie Männer für die Schlüsselposten vorzuschlagen. Neben Ursula von der Leyen an der Spitze der EU-Kommission soll die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, an die Spitze der Europäischen Zentralbank wechseln. Ich bin froh und stolz, dass wir eine perfekte Geschlechterparität erreicht haben. Das ist ein sehr positiver Wandel. Europa redet nicht nur über Frauen, sondern wählt auch Frauen aus.
It is choosing women.
Ein perfektes Paket ist es allerdings auch für Ratspräsident Tusk nicht. Der Pole gab zu, dass der Osten Europas nicht vertreten sei. Der Rat hatte dem Parlament vorgeschlagen, den ehemaligen bulgarischen Premier Sergei Stanishev zum Parlamentspräsidenten zu wählen. Die Abgeordneten wählten allerdings den Italiener David Sassoli in das Amt. Ebenso in dem Personalpaket leer ausgegangen sind die Grünen, die allerdings Teil einer breiten proeuropäischen Allianz im Parlament sein sollen. Donald Tusk streckte den Grünen daher die Hand aus.
I am fully confident.
Ich bin überzeugt, dass nicht nur die Koalition von den Grünen und ihrer Präsenz in den Entscheidungsfindungsgremien der EU profitiert, sondern ganz Europa. Deswegen rufe ich dazu auf, bei den Nominierungen zur Kommission die Grünen mit einzubeziehen. Das werde ich heute auch Ursula von der Leyen direkt mitteilen.
Newly nominated Ursula von der Leyen. We'll also listen to my appeal.
Die Grünen schließen eine Unterstützung von der Leyen nicht aus. Der Europaabgeordnete Sven Giegold berichtete jedoch von großer Skepsis in seiner Fraktion. Es soll zügig eine öffentliche Anhörung mit der CDU-Politikerin organisiert werden. Von der Leyen twitterte bei ihrem Besuch in Brüssel, dass es ihr wichtig sei, klugen Rat einzuholen, allen Fraktionen zuzuhören und gemeinsam einen Plan für Europas Zukunft zu erarbeiten. Sie zeigte sich am Nachmittag mit Donald Tusk und zuvor mit dem amtierenden Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, beantwortete aber keine Fragen. Zu dem Treffen hieß es vom Sprecher der EU-Kommission:
The President assured the candidate.
Juncker versicherte von der Leyen, dass sie sich auf die Unterstützung der Kommission und seine persönliche Unterstützung verlassen kann, dass, sollte Parlament gewählt werden, ein reibungsloser Übergang stattfinden soll. Beide versprachen, in engem Kontakt bleiben zu wollen.
The two agreed to remain in close contact.
Unser EU-Korrespondent Paul Vorreiter berichtete. Und mit am schnellsten mit ihrer Festlegung gegen von der Leyen waren die deutschen Sozialdemokraten. Das Gefühl, von der Kanzlerin überrumpelt worden zu sein, das sorgte und sorgt bei der SPD-Spitze für erhebliche Verärgerung. Auch wenn Diplomaten betonen, der Vorschlag sei vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron gekommen. Über den neuerlichen Ärger in der schwarz-roten Koalition Katharina Hamberger.
Die Sozialdemokraten sind wenig begeistert von dem Vorschlag, dass die Verteidigungsministerin an die Spitze der EU-Kommission wechseln soll. Im Deutschlandfunk sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner, es sei kein Beitrag, der die Koalition zusammenbringe. Union und SPD hätten beide im Europawahlkampf für die Spitzenkandidaten geworben.
Und was jetzt herauskommt, ist etwas, wo jemand ins Amt gehoben werden soll, der nicht auf den Wahlplakaten stand. Und das Ganze übrigens noch als Ergebnis eines eher Erpressungsprozesses durch die Herren Orban, Salvini, Strache und so weiter. Also diejenigen, die antieuropäisch gesonnen sind.
Das könne einem nicht gefallen, so Stegner weiter. Deshalb habe die SPD auch nicht zugestimmt.
Sondern Frau Merkel musste sich im Europäischen Rat enthalten und das bei einem Vorschlag für eine deutsche Politikerin, das zeigt ja das ganze Dilemma dieses Prozesses. Und das ist ein richtiger Beitrag zur Politikverdrossenheit, den sich gerade Union und SPD, finde ich, am allerwenigsten erlauben können, wenn ich mir die gegenwärtige politische Situation betrachte.
Die sozialdemokratischen Abgeordneten im Europaparlament hätten keinerlei Grund, für Frau von der Leyen zu stimmen, meinte Stegner. Klar ist bislang, dass die SPD-Spitzenkandidatin für Deutschland, Katharina Barley, nicht für von der Leyen stimmen will. Auch Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt und einer der Bewerber um den SPD-Parteivorsitz, stellte sich gegen die Verteidigungsministerin. Er sagte dem rbb-Inforadio, er würde es begrüßen, wenn das Parlament die Kraft finde, einen der Spitzenkandidaten des Europawahlkampfes zum Chef der EU-Kommission zu wählen, so Roth. Ganz so weit, den SPD-Europaabgeordneten eine Wahlempfehlung zu geben, will die kommissarische Parteivorsitzende Malu Dreyer nicht gehen. Allerdings betonte auch sie im ZDF, die SPD habe richtig gehandelt, man habe gehalten, was man versprochen habe.
Jetzt wird es darum gehen, die nächsten zwei Wochen, dass im Parlament eben abgewogen wird, dass man sich auseinandersetzt mit diesen Fragen und dass man womöglich auch einen Weg aufmacht, wie man eigentlich in Zukunft dieses Spitzenkandidatenprinzip auch einhalten kann und es nicht einfach über Bord wirft jetzt mit dieser Entscheidung.
So Dreyer. Sie widerspricht außerdem dem früheren SPD-Chef Sigmar Gabriel, der Merkel einen Verstoß gegen die Regeln der Bundesregierung vorgeworfen hat und meinte, das sei ein Grund, die Koalition zu verlassen.
Ich gehe nicht so weit, denn ich kann nicht Frau Merkel vorhalten, dass sie sich nicht entsprechend des Koalitionsvertrages verhalten hätte. Sie hat sich im Europäischen Rat enthalten.
Erfreut sei die SPD aber nicht, wie das Ganze gelaufen sei, so Dreyer weiter. Man hätte sich durchaus eine vertrauensbildende Maßnahme vorstellen können. Wirklich glücklich mit der Entscheidung für von der Leyen und damit gegen Manfred Weber ist man auch bei der CSU nicht. Man scheint sich aber fügen zu wollen. Aus Verantwortung für das Land und Europa akzeptiere die CSU die Entscheidung, aber jubeln könne sie nicht, meinte der CSU-Vorsitzende Markus Söder und zeigte gleichzeitig mit dem Finger in Richtung Koalitionspartner SPD. Der deutschen Presseagentur sagte er, die Sozialdemokraten hätten Deutschland blamiert, weil sie mit ihrem Nein zu von der Leyen Kanzlerin Angela Merkel gezwungen hätten, auf dem EU-Sondergipfel als einzige nicht zuzustimmen und sich zu enthalten. Das sei einfach nur destruktiv.
Aus unserem Hauptstadtstudio Katharina Hamberger. Die Deutsche Umwelthilfe hat in der Diskussion über überschrittene Grenzwerte bei den Stickoxidwerten viel Staub aufgewirbelt. In zahlreichen deutschen Städten erwirkte sie gerichtliche Fahrverbote für ältere Diesel. Den einen ist der Verein darum ein Dorn im Auge, die anderen finden die strategische Prozessführung gut. Einen ganz anders gelagerten Rechtsstreit um die Deutsche Umwelthilfe hat heute der Bundesgerichtshof entschieden. Im Mittelpunkt standen da Vorwürfe gegen den Verein selbst. Ein Rechtsverstoß konnte das Gericht aber nicht erkennen, wie Klaus Hempel berichtet.
Vor einigen Jahren war die Deutsche Umwelthilfe gegen einen Autohändler aus dem Raum Stuttgart vorgegangen. Er hatte auf seiner Internetseite nicht ordentlich über Spritverbrauch und CO2-Ausstoß eines Neuwagens informiert. Die Umwelthilfe mahnte ihn ab und verklagte ihn auf Unterlassung. Der Händler, Dietrich Klotz, wirft der Umwelthilfe vor, rechtswidrig gehandelt zu haben.
Aus meiner Sicht ist es Rechtsmissbrauch. Hier wird professionell als Geschäftsmodell gearbeitet, um Abmahnungen zu erreichen.
Die Umwelthilfe wolle in erster Linie gar nicht Verbraucher schützen, sondern mit Abmahnungen möglichst viel Geld verdienen, um mit diesem Geld zum Beispiel politische Kampagnen für Fahrverbote zu finanzieren. Die Umwelthilfe schicke ganze Stoßtrupps in die Autohäuser, um möglichst viele Händler abmahnen zu können, so Christian Reher, Geschäftsführer der Kfz-Innung Stuttgart.
Uns missfällt die gezielte Suche nach Fehlern in Autohäusern, insbesondere aber die Suche in vorher schon abgemahnte Autohäuser, also Autohäuser, die zum Beispiel auch schon eine Unterlassungserklärung abgegeben haben, die dann an die entsprechende Vertragsstrafe gebunden sind, die zeitlebens auf alle Fälle das Unternehmen behindert, selbst beim Übergang eines Unternehmens auf eine andere Person.
Der Rechtsanwalt der Umwelthilfe, Roland Demleitner, hatte den Vorwurf, dass der Verband rechtsmissbräuchlich handelt, während der Verhandlung im April energisch zurückgewiesen.
Die Deutsche Umwelthilfe setzt die Mittel, die sie erzielt, für ihre satzungsgemäßen Zwecke ein. Und das ist nun mal der Verbraucherschutz, das ist auch der Umweltschutz und daran ist nichts auszusetzen.
Der Bundesgerichtshof folgte nun dieser Linie. Dass die Umwelthilfe mit Abmahnungen zunächst einmal Überschüsse erwirtschafte, sei in Ordnung, so der Vorsitzende Richter des ersten Zivilsenats Thomas Koch.
Dass Überschüsse erzielt werden, das liegt in der Natur der Sache, wenn es eine Vielzahl von Verstößen gegen verbraucherschützende Vorschriften gibt.
Im Übrigen gäbe es keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verband das Geld nicht vorwiegend für Verbraucherschutzinteressen verwende, so die Presserichterin des BGH Dietlend Weinland. Insofern sei die Erzielung von Überschüssen nicht rechtsmissbräuchlich.
Sie wäre nur dann rechtsmissbräuchlich, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Verfolgung von Verbraucherinteressen nur vorgeschoben sind und es allein darum geht, Geld zu machen. Aber die Anzahl von Unterlassungsklagen und Abmahnungen sagt nichts darüber aus, denn im Grunde sagt sie nur aus, es gibt viele Rechtsverstöße.
Das Urteil ist von grundlegender Bedeutung, denn die Deutsche Umwelthilfe kann nach dieser Entscheidung auch künftig Autohändler und andere Gewerbetreibende abmahnen und verklagen, wenn sie sich nicht an Verbraucherschutzvorschriften halten.
Aus Karlsruhe berichtete Klaus Hempel. Nach dem Kindesmissbrauchsfall von Lüchte in Nordrhein-Westfalen läuft jetzt die juristische Aufarbeitung. Heute war Prozesstag Nummer 3. Überschattet ist der Prozess allerdings weiterhin von einer Reihe von Ermittlungsfehlern und Pannen. So verschwand zum Beispiel ein Koffer mit Beweismitteln. Jetzt hat es eine weitere Festnahme gegeben. Anwälte sprechen von einem Täternetzwerk und Polizeiversagen. Dazu Mischa Dallmann.
Der neue Beschuldigte ist ein 57 Jahre alter Mann aus Steinheim im Kreis Höxter. Er soll nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung ein guter Freund von Mario S. gewesen sein. Mario S. ist einer der beiden Hauptangeklagten am Detmolder Landgericht. Er hatte schon gestanden, dass er über 160 Mal Kinder missbraucht hat. Jetzt ist bekannt, dass er und der neue Beschuldigte sich über Jahre hinweg eine Parzelle auf dem Campingplatz in Lüchte geteilt haben. Und sie hatten in Steinheim beide die gleiche Adresse. Und weil es jetzt neue Hinweise gegeben hat, durchsucht die Polizei seit gestern die Campingparzelle und die Wohnung des Mannes. Und das sorgt für neue Diskussionen. Auch am Detmolder Landgericht, wo heute weiter gegen zwei Angeklagte wegen hundertfachem Kindesmissbrauchs verhandelt wurde. Für Opferanwalt Peter Wüller kamen die neuen Entwicklungen nicht überraschend.
Wenn ich von Beteiligten höre, dass der Angeklagte einen Spitznamen hatte, nämlich der Pedo-Adi, also der pädophile Adi, dann gehen mir die Nackenhaare hoch. Es wussten mit Sicherheit sehr viele Menschen davon und ich bin fest davon überzeugt, dass wir es mit mehr als drei Tätern zu tun haben.
Die Vorwürfe gegen den neuen Beschuldigten wiegen schwer. Im Jahr 2018 gab es schon einmal eine Anzeige gegen ihn. Bei einem Campingplatzfest soll er eine damals 15-Jährige vergewaltigt haben. Das Verfahren wurde aber aus Mangel an Beweisen eingestellt. Da stand es offenbar Aussage gegen Aussage. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung soll der 57-Jährige auch den Kontakt zwischen dem Angeklagten Mario S. und mehreren seiner Opfer hergestellt haben. Außerdem soll der neue Beschuldigte auch ein Verwandter von mehreren Opfern im Missbrauchsprozess sein. Der Mann scheint also tief mit drin gesteckt zu haben in den schrecklichen Vorfällen auf dem Campingplatz. Im Moment ist er aber noch auf freiem Fuß. Anwalt Peter Wüller ist der festen Überzeugung, dass noch weitere Beschuldigte auftauchen werden.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass lediglich zwei Täter dort agiert haben auf dem Campingplatz. Dafür haben wir viel zu viele Opfer. Wir haben Dutzende Kinder, die missbraucht worden sind. Wir haben ein ganz perfides Kindertauschsystem, was dort entwickelt worden ist. Kinder sind von einem Angeklagten dem anderen Angeklagten überlassen worden.
Doch warum sind die Behörden dem neuen Beschuldigten erst jetzt auf die Spur gekommen? Weil es erst jetzt die Hinweise gegen den 57-Jährigen gegeben hat, erklärte NRW-Innenminister Herbert Reul heute im Innenausschuss. Es hat demnach gestern eine Befragung durch die Polizei gegeben. Ein Mädchen, das zu den Opfern im laufenden Missbrauchsprozess gehört. Das konnte erst gestern befragt werden, weil es sich noch so wörtlich im Stabilisierungsprozess befindet und medizinisch noch nicht in der Lage war, früher eine Aussage zu machen. Zudem seien die Ermittlungen in dem Fall laut Reul noch längst nicht abgeschlossen. Opferanwalt Roman von Alvensleben befürchtet, es könnte ein regelrechtes Netzwerk geben.
Also ich habe ja weitere Hinweise immer bekommen und die sind wohl auch mitgeteilt worden, dass auch Andreas V. weitere Parzellen unter seiner Kontrolle gehabt haben soll. Da ist ja auch nie durchsucht worden. Jetzt gibt es weitere Beschuldigte, auf jeden Fall mehr Mitwisser und mehr Mittäter. Das denke ich von dem Moment an, wo ich diesen Fall als erstes in die Hände bekommen habe.
Morgen geht der Prozess gegen die Hauptangeklagten Andreas V. und Mario S. in Detmold weiter. Und morgen könnte dann auch bekannt sein, wie die Ermittlungen gegen den neuen Beschuldigten auf dem Campingplatz in Lüchte weitergehen.
Zu den weiteren Ermittlungen nach dem Missbrauchsfall in Lüchte war das Mischa Dahlmann. Massive Stimmenverluste hatten die Sozialdemokraten bei der Bürgerschaftswahl in Bremen eingefahren. Zum ersten Mal nach dem Krieg wurde die CDU stärkste Kraft. Recht schnell zeichnete sich dann aber ab, dass das Oberbürgermeisteramt auch künftig in SPD-Hand bleiben könnte. Inzwischen steht ein rot-grün-roter Koalitionsvertrag, aber personell gibt oder gab es seit Anfang der Woche noch neue Unwägbarkeiten, denn der bisherige Bürgermeister Sieling kündigte seinen Rückzug an. Am Nachmittag ist der SPD-Vorstand zusammengekommen, um über seine Nachfolge zu entscheiden. Wir wissen jetzt, dass es Andreas Bovenschulte werden soll, Felicitas Böselager in Bremen. Wofür steht der Mann?
Andreas Bovenschulte gilt, so wie sein Vorgänger Sieling auch, als linker Sozialdemokrat und wird auch als sehr pragmatisch beschrieben. Er ist Jurist und hat in den vergangenen Wochen eine sehr steile Karriere hingelegt. Er war nämlich vor den Bürgerschaftswahlen noch Bürgermeister in Weihe, das ist eine Nachbargemeinde von Bremen. Und dann wurde er in die bremische Bürgerschaft gewählt und prompt zum Fraktionsvorsitzenden gemacht. Und jetzt wird er eben sehr wahrscheinlich Bürgermeister werden. Wobei man dazu sagen muss, dass er schon seit Jahren als möglicher Bürgermeister gehandelt wird. Also auch als Sieling 2015 zum Bürgermeister wurde, war Bovenschulte schon im Gespräch. Er war übrigens in Weihe als Bürgermeister so beliebt, dass selbst die CDU ihn in allerhöchsten Tönen gelobt hat und ihn jetzt nur sehr ungern nach Bremen gehen ließ.
Gibt es denn jetzt insgesamt noch nennenswerte Hürden auf dem Weg zu einer rot-grün-roten Koalition?
Nein, eigentlich nicht. Also eben hat der Parteitag der Linken begonnen. Wird jetzt über den Koalitionsvertrag abgestimmt und dann machen die Linken aber noch eine Mitgliederbefragung, die ist dann bindend und das Ergebnis steht am 22. Juli. Am Samstag stimmen die Parteitage der Bremer SPD und Grünen über den Koalitionsvertrag ab und Mitte August wird die Bürgerschaft dann, das ist das Parlament, den neuen Bürgermeister und den Senat wählen. Also da sind jetzt eigentlich keine großen Hürden mehr zu erwarten.
Und was will dieses neue Bündnis, dieses rot-grün-rote Bündnis, das ja die erste Regierungsbeteiligung der Linken auch in einem westdeutschen Bundesland ist. Was will dieses Bündnis jetzt anders machen als bis zur Wahl rot-grün?
Der Kurs ist deutlich grüner als vorher, obwohl die Grünen ja vorher auch schon an der Regierung waren. Also so soll zum Beispiel die Bremer Innenstadt bis 2030 autofrei werden. Die beiden Bremer Kohlekraftwerke sollen bis 2023 abgeschaltet werden. Und jedes Vorhaben der Regierung soll in Zukunft auf seine Klimafreundlichkeit hingeprüft werden. Aber der Kurs ist auch linker. Die Koalition will zum Beispiel in der Bildungspolitik verstärkt schwierige Stadtteile unterstützen. Das läuft so unter der Überschrift Ungleiches auch ungleich behandeln. Und außerdem sollen 10.000 neue Wohnungen geschaffen werden. Und man denkt über einen zeitlich begrenzten Mietendeckel nach, so wie das in Berlin ist.
Der SPD-Politiker Andreas Bovenschulte hat allerbeste Chancen, zum nächsten Bremer Oberbürgermeister zu werden. Einschätzungen waren das und Informationen live aus Bremen von Felicitas Böselager. Dankeschön. Die Suche nach einer neuen EU-Kommissionsspitze, die ist bisher ja ausgesprochen holprig gelaufen. Dass die Skala politischen Bebens nach oben offen ist, das konnten wir im Mai allerdings bei unseren Nachbarn in Österreich sehen. Nach Bekanntwerden des Strache-Videos, in dem zu sehen war, wie der Vizekanzler von der FPÖ Strache einem Lockvogel unter anderem öffentliche Aufträge in Aussicht gestellt hat, sollte sie der FPÖ zum Erfolg bei den Nationalratswahlen 2017 verhelfen. Danach zerbrach die Koalition und seitdem ist Sebastian Kurz nicht mehr der österreichische Bundeskanzler, sondern ÖVP-Chef vor Neuwahlen. Heute war er zu Gast in Berlin bei Angela Merkel und der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Stefan Dädchen in Berlin, um die Europapolitik sollte es gehen. Wie haben die drei denn das Tauziehen jetzt kommentiert um die EU-Kommissionsspitze?
Naja, zumindest von zweien konnten wir das hören, nämlich von der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und dem Österreicher Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Beide sind jetzt eben unmittelbar vor Beginn dieser Sendung vor die Presse getreten, haben von ihrem Gespräch berichtet und in der Tat, beide haben gesagt, natürlich stand die europäische Situation im Mittelpunkt. Beide haben noch einmal ihre Enttäuschung zum Ausdruck gebracht, dass der gemeinsame Spitzenkandidat Manfred Weber nicht zum Kommissionspräsidenten geworden ist. Beide, sowohl die CDU als auch die ÖVP, gehörten zu den Parteien in Europa, die sich besonders ausdrücklich hinter dieses Spitzenkandidatenprinzip gestellt haben, hinter Manfred Weber standen. Annegret Kramp-Karrenbauer ebenso wie Sebastian Kurz haben dann aber natürlich den Schwenk gemacht, haben deutlich gemacht, dass sie jetzt hinter der Kandidatur von Ursula von der Leyen stünden. Das sei doch etwas Charmantes, sagte Annegret Kramp-Karrenbauer, dass Europa da künftig wahrscheinlich möglicherweise durch ein weibliches Gesicht auf der Weltbühne repräsentiert werde, die so stark von männlichen Gesichtern dominiert ist. Und Sebastian Kurz verband seine Unterstützung für Ursula von der Leyen da nochmal mit einem Seitenhieb gegen den sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Franz Timmermans.
Wir sind heilfroh, dass es nicht Franz Timmermans geworden ist. Ich glaube, dass ein Linksruck auf europäischer Ebene schädlich gewesen wäre. Seine Position in Fragen der Wettbewerbsfähigkeit, aber auch der Migration und darüber hinaus, die lehnen wir ganz klar ab. Und insofern sind wir fest davon überzeugt, dass Ursula von der Leyen hier eine deutlich bessere Wahl ist.
Und beide jetzt natürlich auch mit Appellen, zunächst mal in die eigene Richtung, aber natürlich dann vor allen Dingen auch in Richtung an die deutschen Sozialdemokraten Ursula von der Leyen bei der bevorstehenden Wahl im Europaparlament zu unterstützen. Annegret Kramp-Karrenbauer auch mit einem deutlichen Hinweis auf die innenpolitische Lage in Berlin.
Wenn die deutschen Sozialdemokraten wirklich an ihrer destruktiven Haltung gegenüber der Kandidatur von Ursula von der Leyen festhalten, dann wäre dies eine Belastung auch für die Koalition.
Die ÖVP, also die österreichischen Konservativen, sagte Sebastian Kurz, unterstützten von der Leyen einhellig bei der bevorstehenden Wahl im Europaparlament. Annegret Kramp-Karrenbauer, wie gehört, richtet sich an die Sozialdemokraten. Aber wir wissen, möglicherweise ist da auch bei den Christdemokraten in der EVP noch einige Überzeugungsarbeit zu leisten.
Noch ganz kurz gefragt, wie steht es jetzt ums österreichisch-deutsche Nachbarschaftsverhältnis? Da gab es zuletzt ja auch viel Streit.
Ja, auch das spielte eine Rolle, nämlich der Streit um die Maut. In der Bundesregierung wird vom Verkehrsminister Andrea Scheuer von der CSU ja eine neue Klage gegen Österreich vorbereitet, gemeinsam mit Italien, wegen der sogenannten Blockabfertigung von LKWs an der österreichisch-italienischen Grenze einerseits, aber dann wegen der Sperrung von Landstraßen für Autofahrer, die Staus auf den Autobahnen umgehen wollen. Beide sagten, man hoffe doch, dass es da noch eine gemeinsame Lösung ohne Klage gäbe.
Live aus Berlin, unser Korrespondent Stefan Dädchen. Vielen Dank. Die Lage im Waldbrandgebiet auf dem früheren Truppenübungsplatz bei Lübten in Mecklenburg-Vorpommern, die hat sich stabilisiert. Das Feuer gilt als unter Kontrolle, aber von Entwarnung will noch keiner sprechen. Isabel Widosch berichtet.
Die Ortschaft Alt-Jabel bleibt bis auf Weiteres evakuiert. Auf das Dorf mit sonst 280 Einwohnern konzentrieren sich die Einsatzkräfte. Unter anderem 6 Wasserwerfer, 3 Löschhubschrauber und weitere Einheiten mit Spezialtechnik sind im Einsatz. Und sie erzielen kleine Erfolge. Die Flammen, die am Morgen noch 300 Meter von dem Dorf entfernt standen, wurden auf 420 Meter zurückgedrängt. Wann die Bewohner in ihre Häuser zurück können, ließ der Einsatzstab aber offen. In der Zwischenzeit berät die Politik, wie das Gebiet dauerhaft zu schützen ist. Am Vormittag machte sich Umweltministerin Schulze ein Bild von der Situation vor Ort. Landesumweltminister Backhaus hat noch einmal die Forderung der Landesregierung nach einem stärkeren Engagement des Bundes beim Brandschutz auf munitionsbelasteten Flächen erneuert. Er schätzt, dass dazu 35 Millionen Euro benötigt werden. Von dem Geld sollen Sicherheitsriegel für alle 15 Gemeinden, die im direkten Umfeld des Truppenübungsplatzes liegen, gebaut werden. Außerdem sollen in den Gemeinden Tiefbrunnen zur Löschwasserversorgung gebohrt werden.
Informationen von Isabel Widosch. Vor der Küste Tunesiens sind beim Untergang eines Boots mit Migranten vermutlich Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Ein Überlebender berichtete von 86 Passagieren, die von Libyen aus nach Italien aufgebrochen seien. Es gibt nur 3 Überlebende. Weitere Informationen dazu von Marc Dugge.
Ein Überlebender berichtet von 86 Passagieren, die von Libyen aus nach Italien aufgebrochen seien. Nur 3 Menschen haben das Unglück überlebt. Fischer hatten in der Nacht die Küstenwache alarmiert, als sie in der Nähe der Küstenstadt Sassis 4 Überlebende im Meer sichteten. Laut der Hilfsorganisation Roter Halbmond handelt es sich um 3 Malier und einen Ivora. Der Ivora starb später im Krankenhaus. Ein Malier muss noch auf der Intensivstation behandelt werden. Die beiden anderen Überlebenden werden in Sassis betreut. Die Migranten waren im Westen Libyens aufgebrochen, rund 120 Kilometer westlich der Stadt Tripoli. Libyen ist weiterhin eines der wichtigsten Transitländer für Flüchtlinge. Vor der Küste Tunesiens sind in den vergangenen Wochen Dutzende Migranten gerettet worden, die in Seenot geraten waren.
Der Bericht war das von Marc Dugge. Am 4. Juli, am Unabhängigkeitstag in den Vereinigten Staaten, einem Feiertag, der überall im Land mit Feuerwerken in Rot-Weiß-Blau begangen wird, da gibt man sich in den USA ausgesprochen gerne patriotisch. So hält es in diesem Jahr auch US-Präsident Donald Trump, wendet sich mit einer Rede auf den Stufen des Lincoln Memorials an sein Land und hat eine Militärschau bestellt. Dafür erntet er jetzt ausgesprochen viel Kritik. Darüber gibt es jetzt Streit, Arthur Landwehr in Washington. Warum?
Weil der 4. Juli traditionell hier in Washington, aber auch im ganzen Land eher ein Familienfeiertag ist. Einer, den man lieber unpolitisch, vor allen Dingen aber auch unmilitärisch feiert. Das traditionell trifft man sich mit einer Decke unterm Arm irgendwo auf der Wiese, hat zusammen Picknick, dann gibt's irgendwo ein Konzert, vielleicht Umzüge, die so etwas sind wie patriotischer Karneval. Aber das ist es, und das, was Donald Trump jetzt daraus gemacht hat, passt da nicht in das Bild und wird entsprechend heftig hier kritisiert.
Wie genau wird der Ablauf da sein?
Na, er hat Panzer bestellt, wie Sie es auch schon gesagt haben. Also der Ursprung liegt eigentlich 2 Jahre zurück, als er zusammen mit Emmanuel Macron in Paris die große Militärparade zum 14. Juli angeschaut hat und hat gesagt, das möchte ich auch haben. Das hat man dann hier in Washington nicht gemacht, weil es einfach viel zu teuer geworden wäre und die Straßen von Washington alle Militärparade auch nicht aushalten würden. Aber jetzt sind ein paar Panzer da, die wurden mit Tiefladern gebracht und werden ausgestellt. Es wird dann eine Kunstflugstaffel über die Mall, also die große Fläche in der Innenstadt von Washington, fliegen, die Air Force One, die Maschine des Präsidenten, und ein paar F-18 Kampfflugzeuge. Dazu dann ein zweites Feuerwerk. Es gibt sowieso schon eins, aber es gibt noch eines, das dann speziell für und von Donald Trump gemacht wird.
Wer genau meldet sich jetzt alles mit Kritik?
Naja, da sind zum einen die Demokraten von der politischen Seite, die sagen, das sei eine Verschwendung von Steuergeldern für Wahlkampf. Was Donald Trump hier mache, sei politischer Wahlkampf nur für ihn, Teil der Präsidentschaftswahl, und das dürfe er nicht tun. In der Stadt gibt es eben Kritik, weil man sagt, hier wird ein Fest, das unser Fest ist, entfremdet. Und es gibt durchaus auch Kritik von Seiten des Militärs, das eigentlich gern politisch unabhängig sein möchte, neutral, und es möchte vor allen Dingen nicht in den politischen Wahlkampf gezogen werden. Aber der Oberbefehlshaber ist nun mal Donald Trump. Er hat das Recht, hier Panzer oder Flugzeuge zu bestellen, und hat es eben auch getan. Und dann kommen die.
Und was sagt Donald Trump jetzt auf diese Kritik?
Ja, also er sagt, das sei wichtig, das Militär zu ehren, auch diesen Nationalfeiertag mit dem Militär zu verknüpfen, weil die Verteidigung von Freiheit sei nun mal die Aufgabe des Militärs, und der 4. Juli sei das Fest der Freiheit, das Fest der großen Geschichte der Vereinigten Staaten, und das möchte er verknüpft haben miteinander. Und außerdem sei er davon überzeugt, so hat er heute früh noch getwittert, dass dies die größte Veranstaltung dieser Art, die jemals in den Vereinigten Staaten stattgefunden habe, sein werde.
Welche Rolle hat insgesamt dieser Unabhängigkeitstag, dieser Independence Day in den USA?
Naja, das ist der größte Feiertag, den die USA haben. Da ist traditionell frei, da ist wirklich alles geschlossen, einschließlich der Börse. Und die Menschen feiern hier miteinander. Das ist der Tag, der die Einheit dieses Landes ausmacht. Das ist der Tag, an den man sich zurückerinnert, als das Land seine Unabhängigkeit erfochten hat, sich vom Joch, wenn man so will, der Briten gelöst hat. Also das ist schon ein ganz, ganz großer Tag. Und den umzuwidmen und zu verändern, das ist schon etwas sehr Bemerkenswertes.
Über eine umstrittene Zeremonie in den USA am Independence Day heute waren das Einschätzungen und Informationen live aus Washington von Arthur Landwehr. Unser Thema auch gleich ab 19.05 Uhr in unserer Sendung Kommentare. Und das waren unsere Informationen am Abend hier bei uns im Deutschlandfunk. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Im Studio war heute Sandra Schulz.